Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mindgame Fußball Podcast, der Podcast für alle Fußballer, die ihre beste Leistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, kontinuierlich auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier geht es um das spannende Thema Leben als Fußballprofi. Und dazu habe ich mir natürlich auch keinen geringeren als ein Fußballprofi, und zwar den Julius Biada, der aktuell in der zweiten Bundesliga spielt, beim SV Sandhausen mit an die Seite geholt. Und ja, wir haben genau darüber gesprochen, wie es ist, als Fußballprofi zu leben. Ich weiß, dass dich dieses Thema brutal interessiert, ist ja auch super spannend. Und der Julius hat einfach schon in seiner Fußballkarriere, in seiner Profikarriere extrem viel erlebt und ja, teilt hier in diesem Podcast sehr, sehr viel großartigen Input für dich. Und ich bin mir brutal sicher, dass du da extrem viel für dich mitnehmen kannst. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß! So, da sind wir. Ich habe heute wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Julius Biada. Julius ist 27 Jahre alt, mittlerweile etablierter Stammspieler, kann man so sagen, beim SV Sandhausen in der zweiten Bundesliga, also ein absolut gestandener Profi. Mittlerweile hat natürlich auch seine gewisse Geschichte miterlebt und das Profigeschäft schon gut miterleben dürfen. Und deswegen geht es heute mal um das Thema das Leben als Profi. Und ich freue mich riesig, dass du gleich mit den Jungs und Mädels dein Wissen, deine Erfahrungen teilen wirst. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du da auch offen für bist. Das ist großartig, riesenwertvoll. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal so rein. Ich habe jetzt ein, zwei Sachen schon gesagt, aber gerne nochmal zu dir, Julius. Stell dich da gerne nochmal so selber vor, dass die Jungs und Mädels auch nochmal mehr von dir wissen, die dich noch nicht kennen vielleicht.
Also hallo zusammen. Wie schon gesagt, ich bin Julius Biada vom SV Sandhausen. Ich bin 27 Jahre alt, bin gebürtiger Kölner. Ja, bin schon ein paar Jahre im Fußballzirkus unterwegs, durfte schon den ein oder anderen Verein kennenlernen, viele Leute im Fußball kennenlernen, sowohl Trainer, Manager als auch viele Mannschaftskameraden. Ich bin froh, heute dabei zu sein und freue mich natürlich, wenn ich ein bisschen von meinen Erfahrungen preisgeben kann und ich dem einen oder anderen dadurch auch das Fußballgeschäft einfach ein bisschen näher bringen kann.
Kannst du mal ganz kurz, also wirklich nur so kurz von deiner Geschichte erzählen, also wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade bist, wo du jetzt gerade stehst. Du hast ja einen gewissen Weg durchlaufen, auch mit verschiedenen Vereinen. Kannst du da mal ganz kurz einen Einblick geben, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade stehst?
Also ich glaube, ich habe Fußball spielen angefangen, wie jeder junge Mensch auch, also die Liebe zum Spiel entdeckt. Erst im Kölner Verein gespielt, dann sind wir ein bisschen mit der Familie ins Ländliche gezogen, Richtung Raumbergisch-Gladbach, habe dann dort auf dem Land gespielt und ja, war auch kein typischer Superstar, der früh ins NLZ gewechselt ist. Also ich hatte ganz normale Jahre auf Aschenplätzen in unteren Ligen, was quasi mit Schulfreunden begonnen hat. Bin dann über den Bonner SC irgendwann so als letzter Nachzügler im NLZ von Bayer Leverkusen gelandet. War natürlich dann auch ein immenser Schritt, so als No-Name quasi, so als letzter auf den Zug aufzuspringen. Hab mich dann über die U23 von Leverkusen und die U23 von Schalke 04 für die dritte Liga bei Darmstadt 98 empfohlen. Darmstadt 98, da sind wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Ich war bei dieser furiosen Aufstiegsgeschichte dabei, wo die zwei Aufstiege in Folge vonstatten gegangen sind. Hab da aber nicht so sehr mein Glück gefunden, bin dann über Fortuna Köln, meine Heimat, über den zweiten Dienstweg nochmal in die Spur gekommen und bin dann über die Station Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern bin ich letzten Endes hier beim SV Sandhausen gelandet und wohne jetzt auch hier in Sandhausen. Und ja, man kann so sagen, dass ich ein Stück weit hier aktuell auch mein Glück gefunden habe.
Yes, das ist auf jeden Fall mega schön zu hören, besonders nach den vielen Stationen. Würdest du sagen, also gab es bei dir irgendwie einen Zeitpunkt, wo du das Ziel, Fußballprofi zu werden, weil viele haben ja den Traum und es ist immer schon ein gewisser Unterschied, wenn jemand einen Traum hat oder ein bestimmtes Ziel, so also auch die Handlung in Gang setzt, da dieses Ziel auch wirklich erreichen zu wollen. Gab es da bei dir einen gewissen Punkt, vielleicht in der Jugendzeit schon, wo du gesagt hast, hey, jetzt haue ich alles rein und will auch wirklich das Ziel Fußballprofi wahrmachen, oder hat sich das einfach so entwickelt? Wie war das so bei dir?
Ich muss sagen, natürlich war es grundsätzlich erstmal lange Zeit der Traum, der auch gar nicht so realistisch erschien. Man hat immer davon geträumt, mal in der Bundesliga zu landen, aber natürlich, wenn man Woche für Woche auf irgendwelchen Aschenplätzen spielt in unteren Ligen, dann muss man ja auch ein Stück weit ehrlich sein, dass es nicht greifbar ist. Dann mit den Stationen Bonner SC in der Jugend, das ist dann so ein Verein, ja, für die Bundesliga zu schlecht und für die Liga darunter, in dem Fall ist es dann die Mittelrheinliga in der Jugend, war es dann zu gut. Also man schwimmt dann immer so im Niemandsland. Und trotzdem hat das dann in den Jahren, wo man da wirklich gegen Dortmund, Schalke, Leverkusen spielt, macht das natürlich Lust auf mehr und man sieht, was die Jungs in den NLZs da wirklich für Bedingungen haben. Und dann kam tatsächlich auch mein Wechsel zu Leverkusen zustande und ich durfte auch relativ schnell auch mal bei den Profis mittrainieren. Und da war das dann schon so, dass es irgendwann greifbar wurde, ne? Dass man dann schon vor Augen hat, okay, der letzte Step ist gar nicht mehr so groß, wie man denkt. Natürlich spielt man dann in einem NLZ von Leverkusen halt bei einem der Top 5 Vereine in Deutschland, wo die Durchlässigkeit ja auch nicht besonders hoch ist. Dementsprechend ist einem schon bewusst, dass der ganze große Coup vielleicht erstmal ausbleibt. Aber trotzdem kriegt man ja dadurch die Bestätigung, dass die gewisse Qualität da ist. Und im Endeffekt ist die zweite und dritte Liga ein Stück weit dann auch erstrebenswert für den ersten oder zweiten Schritt. Dementsprechend war das dann irgendwann greifbar. Ich durfte unter Jupp Heynckes ja mit den Profis trainieren, auch das ein oder andere Testspiel mitmachen. Und wenn man dann einen Mannschaftskollegen hat, die schon eine WM gespielt haben oder Spieler wie Ballack oder René Adler, die Anweisungen geben, dann denkst du, okay, ich kann es jetzt tatsächlich packen, ne? Und ich denke mal, das war so das Schlüsselerlebnis, wo man dann wirklich von der eigenen Qualität vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr überzeugt ist als in unteren Ligen in der Jugend. Man kriegt dann natürlich auch aus dem Umfeld eine ganz andere Wertschätzung, wenn man auf einmal ja bei einem Top-Verein spielt. Und ich glaube, da hat es dann schon Klick gemacht, dass der Weg bis in den Profifußball jetzt nicht mehr so weit ist.
Yes, du hast zwei Sachen angesprochen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar einerseits, dass du dann bei Leverkusen gemerkt hast, dass dieser Weg oder dieser Schritt gar nicht mehr so groß war, letztendlich, weil du dann auch ja mit Ballack und diesen ganzen Leuten zusammenspielen durftest. Da sieht man ja dann auch, okay, ich kann vielleicht sogar mithalten im Training. Und eine zweite Sache, die sehr spannend war, die du angesprochen hast, ist deine eigene Qualität, dass sie dir da nochmal bewusster geworden ist, weil du dann auch letztendlich ja diesen Traum wahrgemacht hast und dann in der 3D-Welt, sage ich mal so, auch gesehen hast, oh krass, jetzt Ballack neben mir, das ist schon was anderes wahrscheinlich. Und da gibt's ja sehr, sehr viele Mythen drüber, sage ich mal so. Und ich glaube, die meisten Fußballer fragen sich auch, ja, was macht denn jetzt diesen Unterschied, ob ich da oben ankomme oder nicht? Und du hast ja auch super viele gesehen, auch super viele dann auch in Leverkusen, was ja ein brutal gutes Leistungszentrum ist, wo die es dann nicht geschafft haben am Ende des Tages. Kannst du da aus deiner Perspektive etwas ausmachen, wo du sagst, okay, das braucht auf jeden Fall jeder, um oben ankommen zu können? Also ist es eine individuelle Stärke, die jeder ausbauen muss, oder ist es eine Kombination, oder wie ist da so dein Blick drauf, auf diese gewisse Qualität, die du angesprochen hast?
Also ich denke, grundsätzlich solltest du dein Handwerk schon ganz gut können. Also eine gewisse fußballerische Qualität kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Die muss schon gegeben sein. Bei mir war es halt ausschlaggebend, dass ich nicht abgestumpft war, als ich dort ankam. Also ich glaube, dass viele Jungs, vor allem die auch ein Stück weit die Zeit ihrer Jugend in einem NLZ verbringen, dass die das irgendwann als selbstverständlich ansehen oder als normal, dass man die Privilegien hat etc. Und ein Stück weit wird dir ja auch vermittelt, okay, dein Weg ist vorhergezeichnet. Meiner war, der war sehr sehr steinig und auch nicht geradlinig, aber es war alles ein Geschenk und genauso habe ich es auch gesehen. Dementsprechend war der Hunger auf diesen Erfolg dann auch in dem Alter 17, 18 Jahre war auch vielleicht deutlich höher oder größer als bei dem einen oder anderen, der vielleicht schon 5, 6 Jahre im NLZ gespielt hat. Ich glaube, dass man sich von diesen ganzen Gedanken aber ein Stück weit lösen muss, weil du wirst in so einem Nachwuchsleistungszentrum prinzipiell Jahr für Jahr neu bewertet und Jahr für Jahr musst du dich durchbeißen. Ich bin da mit einer Riesenfreude angekommen und habe diesen Rückenwind einfach auch ganz gut umwandeln können. Ich denke, dass da mental schon eine gewisse Stärke dazu gehört, aber vor allem halt auch eine Riesenlust auf das, was noch kommt. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Vorteil. Ich war mit Sicherheit nicht der beste Spieler, der in dieser Mannschaft war. Vielleicht ganz im Gegenteil. Ich musste mich erstmal an alles gewöhnen, an das Tempo, an die Präzision. Da hatten Jungs im selben Alter, hatten mir schon Jahre voraus. Aber trotzdem hatte ich halt sowas Freches, sowas Unverbrauchtes, sage ich mal, was ich dann halt nutzen konnte, um vielleicht an dem einen oder anderen vorbeizuziehen. Und dann ist es einfach auch ja, eine Kombination aus harter Arbeit, aus Glück und auch aus Verletzungen, ne, oder anderen Rückschlägen, die einen jungen Menschen ja dann auch noch treffen können. Sei es ein Liebeskummer, sei es schlechte Schulnoten, sei es die erste Ernüchterung, wenn der Trainer sagt, du spielst nicht. Und für mich waren das alles keine Gründe, die mich von diesem Weg dann noch abbringen konnten, weil ich die vielleicht ein Stück weit vorher schon hatte oder weil sie mich gar nicht so groß betroffen haben, weil ich das einfach als Geschenk gesehen habe. Und ich glaube, das ist einfach so eine Symphonie der Dinge. Und ich kann mich einfach glücklich schätzen, dass ich ja dann aus diesem erlesenen Kreis von wirklich vielen super Nachwuchsspielern, dass ich mich da ein Stück weit durchsetzen konnte.
Ja, das ist echt wunderschön gesagt, dass es letztendlich eine Symphonie war. Also letztendlich die Freude da auch nochmal und die Begeisterung mit rausgebracht. Und auch mega spannender Punkt, dass du sagst, dass du dann letztendlich unverbraucht und vor allen Dingen es als Geschenk gesehen hast. Weil wir wissen auch schon aus der Hirnforschung, dass letztendlich Freude auch ein brutal wichtiger Punkt ist, um überhaupt lernen zu können. Weil erst dann können sich überhaupt verbinden, Synapsen verbinden und so weiter. Und du kannst dann erst lernen. Das ist schon mal mega spannend. Aber grundsätzlich dazu kann man ja auch sagen, dass es grundsätzlich auch möglich ist, für jeden die Freude immer weiter zu pushen, auch von vornherein.
Das auch, auf jeden Fall. Ja, das natürlich. Das hängt, glaube ich, auch ein Stück damit zusammen, dass du auch einen guten Background brauchst. Also, dass auch Freunde und Familie etc., dass die dir nicht das Gefühl geben, dass du dich ausruhen kannst oder dass sie dir nicht das Gefühl geben, dass es normal ist. Also meine Eltern sind auch immer mit einem Strahlen zum Fußball gefahren und waren unheimlich stolz, dass ich überhaupt in der A-Jugend von so einem großen Verein spielen darf. Und dadurch habe ich dieses Gefühl auch nie verloren. Ich möchte da keinem zu nahe treten, aber ich denke, dass das bei vielen anderen dann nicht so ist, dass es vielleicht normal wird und dass auch aus dem Umfeld einfach dieser Gedanke vermittelt wird. Und sollte man dann mal nicht spielen, dann heißt es direkt, ja, wieso spielst du nicht? Meine Eltern waren genauso glücklich, wenn ich auf der Bank saß und vielleicht nur 10 Minuten gespielt habe, weil das spielte für uns in der Situation halt noch überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen denke ich auch immer, dass die Jungs auch einfach ein gutes oder dass ich vielleicht auch für ein gutes Elternhaus zu beneiden war, auch für einen ganz gesunden, mit einer gut eingeschätzten Background, mit einer guten Einschätzung. Ich habe auch immer viel Unterstützung von meinem Bruder oder von Freunden erfahren, die einfach gesagt haben, ey, cool, dass du da bist und jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber ich wurde nie bewertet, wenn ich mal ein Spiel gar nicht gespielt habe oder wenn ich mal kein Tor geschossen habe oder sonst was. Das spielte in dem Sinne keine Rolle und ich glaube, dass ich einfach Glück hatte, und dass das viele Aspekte sind, die dazu beigetragen haben.
Ja, ist auch ein mega spannender Punkt, wenn man mal auf den mentalen Punkt Druck schaut. Weißt du, das hört sich so an, dass auch aus deiner Erfahrung wahrscheinlich einige sich selbst dann Druck gemacht haben, weil es wurde eine Pflicht. Oh, jetzt bin ich schon U19 Leverkusen, jetzt ist es meine Pflicht, Profi zu werden. Aber du hast scheinbar den Weg einfach genossen, so mit deinen Eltern, wo du, glaube ich, auch mal in einem anderen Interview gesagt hast, sind so auch mit deinen Helden, so als Kölscher Jung ist man ja da auch sehr verbunden. Ja, das gar nicht so sehr als dann Pflicht gesehen hast, sondern als Spiel. So natürlich schon das Ziel gewissermaßen anvisiert, aber dann mit Freude diesen Weg gegangen. Kann man das so wiedergeben?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das trifft's.
Das ist auf jeden Fall ein mega, mega guter Tipp, glaube ich, auch wo jeder was für sich mitnehmen kann, die Freude niemals zu verlieren gewissermaßen. Was spannend wäre für mich und ich glaube auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, du kennst ja das Profigeschäft jetzt schon ein bisschen und das Wort Profi wird halt auch so, ja, einfach benutzt, dahingesagt und keiner weiß mehr so richtig, was das bedeutet. Was bedeutet das für dich? Können wir dieses Wort mal Profi sein definieren? Was bedeutet das für dich jetzt aus deiner Perspektive, wo du schon so länger im Profigeschäft dabei bist? Wann ist für dich jemand ein Profi?
Ich glaube, wenn du jetzt überlegst, ein Profi, der kann auch mal mit seinen Freunden rausgehen, eine Pizza essen und eine Cola trinken oder ein Eis essen gehen. Also das fällt für mich nicht unter Professionalität. Ein Profi ist für mich jemand, der einfach mit viel Engagement, mit viel Spaß und Ehrgeiz an die Sache rangeht und alles gibt, wenn er auf dem Platz steht, sich auch der Mannschaft unterordnet, vielleicht seinen Stolz ein bisschen hinten anstellt. Und das sind so Sachen, die jemanden vielleicht in meinen Augen dann eher als Profi bezeichnen. Wenn man wirklich sagt, okay, solange ich das Trikot anhabe, in jeder Einheit, in jedem Spiel, opfere ich mich auf, ich versuche das Beste aus mir rauszuholen, Und auch diese gewisse Schuldigkeit den anderen gegenüber zu haben, dass man jetzt vielleicht nicht um 3 Uhr nachts noch auf dem Geburtstag rumturnt, wenn man am nächsten Tag irgendwie eine wichtige Einheit oder ein Spiel hat. So, das sind so Sachen, da muss man schon mit ein bisschen Weitsicht rangehen und sagen, ey, ich bin im Fußballgeschäft tätig, ich muss schon zusehen, dass mein Körper Schlaf bekommt, dass mein Körper gut erholt zum Training kommt, damit ich mich dann auch wirklich auf das Wesentliche fokussieren kann. Das bedeutet aber nicht, dass man allgemein keinen anderen Spaß mehr im Leben haben kann. Also ich versuche das immer zu trennen und ich glaube, ich würde das auch jedem jungen Menschen einfach sagen, leb dein Leben so gut es geht und genieß es auch und du musst nicht nur Gemüse essen, damit du Profi wirst. Es geht einfach mehr darum, dass du einfach Spaß hast und dich aufopferst, wenn du Fußball spielst. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was auch so ein bisschen meine Karriere ausgemacht hat. Ich habe auch meine Flausen im Kopf gehabt. Und trotz alledem, wenn ich auf dem Platz stehe, habe ich immer versucht, 100% zu geben. Ob es dann immer klappt, das liegt auch an anderen Faktoren. Aber ich habe immer mir versucht zu sagen, okay, du kannst in den Spiegel gucken und hast wirklich alles für den Erfolg getan. Und so bin ich jahrelang auch gut gefahren.
Yes, total wichtiger Punkt und auch eine Qualität dann grundsätzlich, da die Freude auch zu transportieren und kurz bevor es losgeht, auch wieder umschalten zu können, sodass du dann da auch wenn im Spiel am Start bist. Was sehr, sehr spannend ist, das, was du gerade angesprochen hast, deine Definition vom Profi finde ich großartig. Ja, wir haben gestern eine Leaderschulung gehabt mit ein paar Spielern von uns und da ging es genau um diese Themen, aufopfern für andere, es vorleben, dann wenn es drauf ankommt, vorangehen letztendlich auch und da wissen, hey, jetzt opfere ich mich auch für die Mannschaft, ich bin nicht der außen stehen kann und irgendwie Freiräume hat und nichts machen muss, sondern als Leader auch vorangehen. Da finde ich auch einen spannenden Punkt, weil der auch so mit da rauskommt. Und du hast auch davon gesprochen, dass es nicht nur darum geht, jetzt auf alles verzichten zu müssen. Aber gibt es aus deiner Sicht trotzdem vielleicht Punkte, ja, worauf du verzichtet hast, um dann auch letztendlich dein Ziel, was es am Ende ja war, klar machen zu können?
Also ich bin auch jetzt mit Sicherheit nicht so früh wie manch andere, aber ich bin auch relativ früh von zu Hause weggegangen. Ich bin mit 19 dann ausgezogen in eine fremde Stadt. Dann merkst du halt zum ersten Mal, boah, wenn die Mama nicht eingekauft hat am Feiertag, dann ist der Kühlschrank leer. Also das sind so Sachen, da machst du dir halt vorher keine großen Gedanken, weil du bist zu Hause rundum versorgt. Wenn die letzte Unterhose aus dem Schrank geht, hat die Mama schon hinten eine neue wieder reingepackt. Du musst dich um nichts sorgen. Und dann ist es einfach der Fall, wenn du alleine wohnst, dass du denkst, oh scheiße, ich habe nicht gewaschen, ich war nicht einkaufen, du musst deinen Papierkram selber machen, du musst die Rechnung bezahlen, du musst das und im Endeffekt musst du ja trotz alledem dann sportlich bei 100% sein und deinen Job machen. Und das ist dann anfangs für einen jungen Menschen natürlich auch eine extreme Umstellung von diesem Rundum-Sorglos-Paket weg hin zu dem Alleinunterhalter. Also du musst alles alleine regeln und managen, was aber auch wiederum sehr spannend ist, weil ich denke, dass du sehr, sehr früh erwachsen wirst. Also wenn ich heutzutage sehe, dass viele halt noch bis Anfang, Mitte 20 irgendwie studieren, vielleicht bei ihren Eltern leben und dann erst anfangen, selbstständig zu werden, was auch kein schlechter Weg ist, ist halt nur ein komplett anderer, kann ich halt sagen, dass ich mit 20, 21 vielleicht ein Stück weit mehr auf eigenen Beinen stand. Das sind halt die Unterschiede und der Verzicht ist halt dann auch, wenn du in einer fremden Stadt wohnst, am Wochenende musst du arbeiten. Das bedeutet grundsätzlich verpasst du natürlich die ersten coolen Partys, die Geburtstage deiner Eltern, deines Bruders. In meinem Fall, ich habe auch Geburtstage von mir alleine zu Hause gesessen und da ist dann kein Frühstück mit Kuchen und Überraschung, weil die Mutter nichts mehr vorbereiten konnte. Das ist im Endeffekt dann so die Schattenseite. Du lebst ein Stück weit isoliert von deinem eigentlichen Leben, versuchst dann natürlich dein eigenes Leben dort aufzubauen. Im besten Fall hast du super Anschluss durch Mannschaftskameraden oder lernst halt abseits des Platzes jemanden kennen, was aber nicht immer so einfach ist. Und vor allem in der ersten Zeit bist du in jeder Stadt ein Stück weit Fremdkörper. Und das sind dann halt die großen Sachen, auf die du verzichtest. Ne? Sei es, wie ich schon gesagt habe, Geburtstag allein feiern, du kapselst dich ab, weil du früh ins Bett gehst, weil du am nächsten Tag einfach ausgeruht sein musst. Du überlegst dir, fahre ich jetzt die anderthalb, zwei, drei Stunden in die Heimat, aber mein Körper fühlt sich müde an, muss mehr regenerieren und dann wägst du halt immer ab. Ist es jetzt vernünftig? oder die vernünftige Variante für deinen Körper, für die Regeneration? Oder denkst du, ich tue was für meinen Kopf und freue mich, meine Familie zu sehen? Und das ist dann immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Ich glaube, das sind die Sachen, wo man wirklich verzichtet. Ich finde, jetzt auf eine gewisse Ernährung zu verzichten, ist kein großer Abstrich, sage ich mal. Das kann jeder machen, aber weit weg von Freunden und Familien zu sein, ist natürlich dann für einen jungen Menschen in den ersten Jahren schon ungewohnt. Aber ich sag den Zuhörerinnen und Zuhörern halt auch, du ordnest alles diesem Ziel unter, weil das einfach der Traum ist, der dir den Antrieb gab für die Jahre. Und man gewöhnt sich halt leider auch an alles, ne? Also man gewöhnt sich ein Stück weit auch an eine gewisse Langeweile, an eine gewisse Unzufriedenheit, ans Alleinsein. Man gewöhnt sich dran und im Endeffekt, wenn man auf dem Platz steht, muss man wissen, wofür man es macht. Und das ist halt die Kunst, was viele nicht schaffen und nicht können. Und ich hatte auch schwierige erste Jahre in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht sonderlich glücklich. Und trotz alledem weiß man halt, wofür man es macht. Und das ist halt die Kunst.
Mega spannend, besonders auch das Letzte, was du gesagt hast, wo du meintest, dass du in den ersten Jahren jetzt nicht mega glücklich warst. Wie hast du es geschafft, dort dich trotzdem hochzuhalten? Weil du hast ja gerade schon so schön erklärt, dass letztendlich hast du da alles diesem Ziel untergeordnet und der große Verzicht war für dich, ja, immer mal zu schauen, okay, kann ich jetzt noch dahin fahren oder nicht? Und selbst reflektiert wahrscheinlich, wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich so in der Lage, morgen Vollgas zu geben? So in diese Richtung, was sind da vielleicht so Tools, die du genutzt hast für dich selber und die du auch mitgeben kannst, jemand anderem, wie er dann trotzdem, wenn es auch mal eine schwierigere Phase gibt in der Karriere, sich trotzdem hochpushen kann, hochziehen kann und dieses Ziel auch wirklich klar und auch mit der Freude, die du angesprochen hast, weiter zu verfolgen. Auch wenn es sich im Außen erstmal so aussieht, als wenn es vielleicht sogar schon vorbei wäre, so, was man ja eh nie weiß.
Also ich muss sagen, die heutigen Generationen, die sind ja alle immer gut mit WhatsApp und Instagram, schreiben hier, schreiben da. Schreiben ist aber total unpersönlich und ich habe es mir irgendwann ein Stück weit auch abgewöhnt und nutze gern wirklich das Format des Telefonierens oder von FaceTime, weil wenn man auf Distanz lebt, zu Freunden, Familien, vielleicht auch zu einer Partnerin oder dann je nachdem auch zu einem Partner, dann möchte man ja auch so ein bisschen mehr Persönlichkeit haben und irgendwann habe ich dann wirklich mit meinen Kumpels regelmäßig telefoniert, ich telefoniere 2-3 Mal die Woche mit meinen Eltern, mache, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, ich sehe die Menschen wirklich face-to-face und habe nicht dieses Gefühl des Alleinseins, weil so eine Wohnung, wenn du allein bist und du schreibst nur per WhatsApp, die kann halt auch sehr still sein und Leute, die vor allem das nicht mögen, glaube ich, für die ist das ein guter Tipp, dass man einfach sagt, nimm den Hörer, wenn du deinen besten Freund 2 Wochen nicht gesehen hast, dann hast du dir auch was zu erzählen, ne? Und dann hast du schon wieder eine Stunde überbrückt und hast das Gefühl, okay, ob ich jetzt mit dem beim Kaffee sitze oder mir meinen Kaffee zu Hause ziehe und mit dem eine halbe Stunde telefoniere. Im Endeffekt ist es eine gute Unterhaltung und du bist nicht so abseits des Geschehens. Und da musste ich mich aber auch sehr, sehr reinfuchsen in die Sache. Es gab Phasen, da habe ich quasi vom freien Tag zum freien Tag gelebt und habe quasi die Tage abgestrichen und wusste, okay, in 3 Tagen kann ich wieder nach Hause fahren oder so, ne? Und das ist mit Sicherheit, waren mit Sicherheit harte Zeiten, auch unangenehme Zeiten. Nur wie ich eben schon gesagt habe, du ordnest alles unter, ne? Und das trennt halt auch irgendwann die Spreu vom Weizen, dass du sagst, okay, vielleicht will ich es dann mehr oder ich will es einfach so sehr mehr, dass ich es mehr aushalten kann oder je nachdem. Viele Jungs, die nehmen ja früh auch schon ihre Partnerin mit. Vielleicht ist das auch ein Grund, um einfach nicht alleine zu sein, um so ein Stück Heimat einfach dabei zu haben. Das ergab sich bei mir nie. Dementsprechend habe ich meine ganze Karriere bis dato alleine durchgezogen. Und dann musst du halt auf andere Sachen zurückgreifen. Aber ich kann sagen, man gewöhnt sich dran. Man muss es nur wollen. Ne? Wollen ist immer so ein ganz großes Stichwort.
So 100%. Und man hört ja auch raus bei dir, dass bei dir einfach Familie und Freude ein brutal wichtiges Thema ist. So, was dir Freude bereitet. Und da vielleicht auch wichtig zu sagen, weil es ja auch nicht bei jedem so, dass das der Punkt Nummer 1 ist bei dir. Das ist überragend, dass du das selbst reflektiert hast und weißt, hey, wenn ich dieses Gespräch führe, FaceTime, dann geht's mir schon mal besser. Top. Dass vielleicht auch jeder für sich dort in so einer schwierigen Phase herausfinden darf. mal zu gucken, vielleicht sich sogar so eine Liste zu machen, eine Liste der energiegebenden Dinge oder was auch immer, und dann mal zu schauen, ey, okay, geil, wenn ich das mache, dann kann ich wieder Freude aufbauen, so, und dass du dann dich sozusagen gar nicht so sehr nur über den Fußball, sondern auch über andere Dinge hochhalten kannst, um dann mit der Freude wieder ins Training zu gehen. Kann man das so auch zusammenfassen?
Ja, kannst du sehr gut so zusammenfassen, ja, absolut.
Eine Sache hatte ich letztens mal gehört in einem Interview, was ich auch brutal spannend fand, zwar Wim Hof, ich weiß nicht, kennst du den? Wim Hof?
So, nee, so.
Crazy Typ, der hatte ein Interview mit Djokovic. Djokovic, sagt dir was, der Tennis-Champ.
Ja, ja.
Und der meinte, Djokovic, du bist für mich ein wahrer Champ, weil du nicht nur gewonnen hast, sondern weil du am Boden warst und wieder zurückgekommen bist. Und ich finde persönlich, das trifft auf dich auch zu, mit, wie, was wir schon angesprochen haben, du hattest mal Spiele, warst schon in der zweiten Liga, warst schon etabliert, dann wieder aus was für Gründen auch wieder nicht. Und dann bist du aber wieder zurückgekommen und jetzt bist du da wieder, ja, oder bist du bei so ein 1000, hast, sag ich mal, den vollen Durchbruch geschafft. Ach ja, erstmal auch nochmal Glückwunsch zum DFB-Pokal Man of the Match. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Dort
danke
auch
sehr.
Erstes Spiel, 2 Tore gemacht, diese ganzen Sachen. Was würdest du sagen, was hat da bei dir den Ausschlag gegeben, um da jetzt auch über, also so einen langen Atem zu haben, sage ich mal, ist wirklich aus meiner Perspektive ein langer Atem, und da trotzdem jetzt den Durchbruch geschafft zu haben und so letztendlich aus meiner Perspektive ein wahrer Champ zu sein, weil du am Boden warst, also jetzt auch nicht komplett am Boden, aber schon deine schwierigen Phasen hattest und jetzt durchgebrochen bist. So. Was würdest du sagen, was war da so für dich die ausschlaggebenden Punkte?
Also erstmal schmeichelhaft, dass du das Wort Champ nutzt. Ja, es, in der Tat, es war sehr, sehr steinig und es waren auch ein paar Situationen dabei, in denen es für mich sehr schwer war. Ich habe halt immer versucht, mich nicht ausschließlich über Fußball zu definieren. Dementsprechend habe ich nie das Gefühl gehabt, ich kann so tief fallen. Also ich glaube, natürlich sehen mich die meisten Leute als den Fußballer Julius Biada, aber nicht die Leute, die mir am wichtigsten sind, sondern die sehen halt immer das, was dahinter ist. Wie du schon wiedergegeben hast, Familie und Freunde ist so meine Kraft, sage ich mal. Und das sind auch nahezu ausschließlich Leute, die mich kannten, bevor ich Profifußballer war. Natürlich Eltern und mein Bruder sowieso, wo die Unterstützung bedingungslos ist. Und auch meine Freunde, die erwarten nichts von mir. Also die sind froh und saugen das auch alles gerne auf und tragen auch mit Stolz meine Trikots, wenn ich die für die Jungs besorge. Aber das ist nicht so, dass die mich nur mögen, weil ich Fußball spielen kann. Ich glaube, die Kunst des Aufstehens ist einfach, ein Stück weit dann auch an die eigene Stärke zu glauben und sich dann auch ja eher auf die Meinungen zu berufen, die dir Kraft geben, statt sich von Negativität runterziehen zu lassen. Ich glaube, wenn man in Foren liest, dann haben 80% der Leute gesagt, der Biada kann nicht mal gerade auslaufen. Wenn ich mir das jeden Abend durchlesen würde, dann würde ich am nächsten Morgen wahrscheinlich aufstehen und denken, boah, ich kann nicht gerade auslaufen. Nur ich denke, jeder Fußballer, der es zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Karriere schon mal auf den Platz gebracht hat, in dem schlummert ja die Qualität, dass er Fußball spielen kann. Das heißt, man muss nach den Faktoren suchen, wieso konnte der die an der Station XY nicht zeigen oder nicht ausleben. Ich bin jetzt hier in einem Umfeld gelandet, wo ich einfach ja sehr geschätzt werde, nicht nur als Fußballer, sondern vor allem auch als Mensch. Ich habe einen Trainer, mit dem ich jetzt zum zweiten Mal in meiner Karriere zusammenarbeite. Ich habe ja, viele, viele gute Jungs in der Mannschaft, die mich vielleicht auch schon kennen oder auch einfach aufgrund meiner Art einfach schätzen. Ich habe nicht das Gefühl, ja, dass ich hier unter besonderem Druck stehe. Ich fühle mich frei, ich kann Fußball spielen und darf vor allem auch am Wochenende jetzt regelmäßig Fußball spielen, was mir natürlich extrem Freude bereitet. Und ja, das schlägt sich dann natürlich irgendwann auch im Gemüt wieder, in der Leistung. Wenn du frei Fußball spielst, ist meine Meinung, wenn dein Kopf frei ist, kannst du den besten Fußball spielen. Und ich bin jetzt nach all dem Rückschlag, glaube ich, in einer Situation, wo ich sage, ich bin nahezu der fast beste Biada, den es gab bis dato. Ich hoffe, dass da schon noch ein bisschen Luft nach oben ist, aber ich bin natürlich auch froh, dass ich das jetzt nutzen kann, um der Mannschaft zu helfen. Jeder muss ein Stück weit aus negativen Situationen das rausziehen, was ihm vielleicht auch hilft, eine weitere negative Situation zu verarbeiten. Ich habe aus jedem ja Schlechten irgendwas rausgezogen, was mich einfach auch Sachen gelehrt hat, was mir auch geholfen hat, um die guten Sachen dann aber auch anders wertzuschätzen. Also für mich ist eine gute Phase keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß auch, was da drin steckt oder dahinter steckt, anders als die Leute, die dich für zwei Tore direkt in den Himmel jubeln. Ne? Also ich meine, wenn ich in zwei Wochen wieder kein Tor getroffen habe, dann heißt es wieder, boah, das ist ein Chancentod, das war ein Ausrutscher. Dementsprechend hast du natürlich den Druck, du musst die gute Phase, solange es geht, bestätigen, was mir dann natürlich den Druck auferlegt. Aber ich genieße das einfach und versuche das, das einfach weiter mitzunehmen. Und mir hat mein Mannschaftskollege gesagt, wenn du einen Lauf hast, dann musst du einfach weiterlaufen. Ne? Und das versuche ich jetzt einfach. Ich laufe und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ja, man muss sich einfach die Stärken vor Augen halten. Wenn man am Boden ist, muss man sich darauf besinnen, wieso man das Ganze angefangen hat. Und im Endeffekt ist es bei jedem kleinen Kind, ist es einfach der Spaß am Spiel. Und der Spaß steht, glaube ich, als großes Wort über meiner gesamten Karriere, weil wenn ich Spaß hatte auf dem Trainingsplatz, dann habe ich auch die beste Leistung gebracht.
Yes, du hast gerade so viele geile Sachen gesagt. Da, also dabei belassen. Ich will nur einen Punkt nochmal brutal hervorheben, weil der ist extremst wertvoll und das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit, dass die Jungs und Mädels das genau brauchen und ich finde es überragend, dass du es für dich integriert hast und zwar zu verstehen, du als Fußballer, das ist eine Rolle von dir, aber es bist nicht nur du. Also du bist nicht nur Fußballer und das ist brutal gut, weil dann scheinbar, sieht man ja jetzt an deinem Beispiel auch, fällt es dir auch viel leichter, diese positiven Dinge zu sehen. So, weil du als Mensch nicht unten bist, wenn du mal eine nicht so gute Leistung gebracht hast, sondern du weißt, ah, okay, in meiner Rolle als Fußballer war es jetzt vielleicht nicht so gut, aber guck mal, der feiert mich noch, ich feiere mich noch, okay, weiter geht's so. Das finde ich mega spannend, geil, dass du das gesagt hast. Zum Abschluss würde ich gerne noch mit dir auf ein Thema eingehen, was auch spannend ist, weil wir wissen es ja, du hast es auch gesehen, die wenigsten kommen oben an, klar. Einfach dafür gibt es viel zu viele, die dieses Ziel, diesen Traum haben. Und ich habe von dir gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, kannst du ja nochmal gern wiedergeben, dass du einen Plan B auch hattest und verfolgt hast. Du hast gesagt, du bist früh ausgezogen und so weiter. Warum genau hast du da auch raufgeschaut und kannst du da mal eine kurze Perspektive drauf geben, warum das vielleicht, wenn es stimmt, für dich auch wichtig war?
Also ich muss sagen, Plan B muss ich ein Stück weit relativieren. Ich habe mein kaufmännisches Fachabitur gemacht und habe halt immer gesagt, sollte Fußball in den nächsten Jahren nicht funktionieren, dann weiß ich, wo mein Weg wäre. Ne? Also ich habe immer die Interesse gehabt, im kaufmännischen Bereich zu arbeiten. Mein Vater hat das auch beruflich gemacht. Dementsprechend war das als kleiner Junge so, ja, ich will auch mal das machen, was der Papa macht. Ne? Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich mein Weg geworden. Ich habe das dann aber irgendwann ein Stück weit, wie gesagt, relativiert, weil ich gesagt habe, jeder Plan B oder Plan C, der raubt mir so ein bisschen Kraft von meinem Plan A. Und mein Plan A ist einfach das Profigeschäft. Das ist aber auch erst dann irgendwie so klar geworden, als ich wirklich im Profigeschäft drin war. Also ich denke, du brauchst ein Stück weit diesen Status, dass du irgendwo in einem Kader etabliert bist, dass du vielleicht auch einen Vertrag hast, der jetzt nicht unbedingt ein Jahr läuft, sondern ein Stück länger, dass du sagen kannst, okay, ich nehme jetzt wirklich auch die 2-3 Jahre, die ich bei dem Verein unterschrieben habe, um einfach meine Karriere in Gang zu kriegen, meine Karriere noch ein Stück weit etablierter darzustellen, als sie vielleicht jetzt schon ist, meine Tore zu machen oder meine Spiele zu machen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach sage, ich bin mir darüber bewusst, dass nach dem Fußball ein Leben kommt. Und ich muss gestehen, ich freue mich sehr auf dieses Leben eines Tages. Ich versuche natürlich so viele Jahre, wie es geht, mit dem Sport zu füllen, weil es einfach ein super großes Privileg ist. Nur eines Tages wird der Tag kommen, wo ich einfach sage, okay, jetzt muss ich mich umorientieren. Und ich denke, wenn man, das kann ich nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin raten, wenn man immer ehrlich und offen durch die Welt geht, bin ich der festen Überzeugung, dass dir irgendjemand auch eine Tür aufmacht. Weil, wie sagt man so schön, wie es in den Wald hineinschallt, das ist meine Definition von Leben. Ich versuche immer jedem mit viel Respekt gegenüberzutreten, in der Hoffnung, dass es irgendwann dann auch heißt, ah, der Biada, der spielt jetzt nicht mehr Fußball, aber das war ein super Kerl, den können wir vielleicht gebrauchen, sei es in unserem Unternehmen, sei es in unserem Trainerstab, sei es in unserem Verein oder etc. Es gibt so viele Wege, wo man mit dem Sport beruflich noch Fuß fassen kann oder einfach komplett losgelöst von dem Sport seinen Weg gehen kann. Und ich bin der Meinung, dass wir in dem Sport ja auch abgesehen von einem Kader und dem Staff drumherum einfach viele Arbeitsplätze haben, die auch gute Leute irgendwann brauchen. Und ich denke, natürlich ist es vernünftig, sich fortzubilden und weiterzubilden, in Form von Fernstudiengängen etc. Oder man kann im Verein mal ein Praktikum machen und reinschnuppern. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass er das nutzt, wenn er die Möglichkeit hat. Und andernfalls glaube ich einfach, dass man durch seine Art viele Türen aufstoßen kann. Und ja, ich genieße jetzt die Jahre, die ich Fußball spielen darf und bin dann davon überzeugt, dass ich einen guten Weg abseits des Fußballs gehen werde. Und wie gesagt, ich freue mich auch auf diesen Weg, weil jeder sollte sich ein Stück weit mehr ja, wertschätzen als nur über dieses Fußballspielen und dieses Fußballspieler-Dasein. Es ist schön, Profi zu sein, aber Profi bist du auch nicht, bis du 65 bist, sondern Profi bist du, wenn es gut läuft, bis du 35 bist. Und dann sollte Fußball nicht das Einzige sein, was jeder Mensch als Andenken da lässt, sage ich mal. Also ich glaube, das kann man jedem jungen Menschen mitgeben. Schaut nicht nur auf den Fußball. Wenn ihr spielt, macht's mit Leib und Seele, macht's mit vollem Herzen, aber geht offen und vor allem sympathisch durch die Welt. Sagt dem Präsidenten Hallo, sagt aber auch der Putzfrau Hallo. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das beste Beispiel, weil hier jeder einen guten Job macht. Und das versuche ich mir zu Herzen zu nehmen. Und bisher bin ich damit tatsächlich auch immer gut gefahren. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die Schlechtes über mich sagen könnten. Und damit schlafe ich eigentlich abends immer ganz gut.
Yes, ein sehr, sehr, sehr geiles Schlusswort. Julius, danke dir. Jetzt vielleicht nur noch ganz zum Abschluss. Du hast brutal viel geteilt. Dafür bin ich dir extrem dankbar. Ich weiß, dass jeder, der jetzt hier zugehört hat, mindestens eine Sache mitnehmen kann, für sich auch umsetzen kann. Das ist ja sehr, sehr wertvoll, was du geteilt hast. Vielleicht für die Jungs und Mädels, die dich jetzt nach dem Interview noch weiter verfolgen wollen, so, na klar, mal einschalten, immer wenn Sandhausen spielt, da sieht man dich. Aber ja, gibt es auch noch so, weiß nicht, Instagram oder etwas, was du teilen möchtest, wo man dich verfolgen kann?
Also ich bin aktiv auf Instagram. Ich mache das jetzt nicht im ganz großen Stil. Ich bin auch so, dass ich auch gerne mal was Privates von mir zeige, wie ich lebe, auch wenn ich in Köln unterwegs bin. Dann bin ich schon sehr transparent. Ich lasse die Leute gerne daran teilhaben, wie mein Drumherum dann auch aussieht. Und natürlich, ja, wenn Sandhausen spielt, freuen wir uns natürlich über jeden Zuschauer. Wir freuen uns auch über jeden Zuschauer, der hoffentlich nach der Corona-Geschichte auch wieder den Weg ins Stadion findet. Und klar, ich bin für Feedback gerne offen, für Unterstützung und auch positiven Support. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin froh, wenn ich dem einen oder anderen jetzt ein bisschen helfen konnte und auch so ein bisschen das Geschäft vielleicht näher bringen konnte. Und freue mich dann über jeden jungen Menschen, der mit Spaß an die Sache rangeht und versucht, denselben Weg zu gehen wie wir hier auch.
Top, danke dir, Julius.
Gerne, gerne.